Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen und wir wollen diesmal den großen Kampf, der zwischen Gut und Böse besteht, sehen von seinem Anfang bis zu seinem Ende und unsere Beteiligung in diesem Kampf. Und vor allen Dingen wollen wir wissen, wie können wir als Überwinder, als Sieger und Gewinner am Ende dieses Kampfes dastehen. Bevor wir aber in das Studium eintreten, möchte ich ein paar Grundsätze des Bibelstudiums erklären. Der erste Grundsatz, den ich hoffe, dass wir verstehen im Bibelstudium, ist: Die Bibel ist nicht ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist auch nicht ein Buch, das man von Anfang bis Ende durchliest und dann hat man einen Überblick darüber. Die Bibel ist ein hochkonzentriertes Buch, das die Botschaft Gottes, das die Erkenntnis vermittelt von diesem Kampf, aber auch von dem, wer Gott ist und wer wir sind und wie das Verhältnis bestehen soll zueinander. All das beinhaltet es, die Schrift. Sie beinhaltet aber auch Voraussagen, sie beinhaltet Prophetie und damit ist es ein Buch, das, wenn man den Schlüssel dazu nicht hat, nicht versteht. Hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Schlüssel? Haben sie es verstanden? Sie kommen zu Jesus eines Tages mit einer Frage zur Auferstehung der Toten und wollen Jesus provozieren. Wir finden die Geschichte in Markus Kapitel 12, ab Vers 18. Ich lese aber nur Vers 24, der sagt: Da antwortete Jesus: Ist es nicht so, dass ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt? Und das waren die Sadduzäer. Das waren Menschen, die studierten, die kannten sich aus in diesem Wort. Man könnte fast sagen, das waren die Sachverständigen, zu denen man hinguckte, damit sie das Ganze einem erklärten. Und Jesus sagt zu ihnen: Ihr irrt euch, ihr habt die Schrift nicht verstanden. Verstehen wir sie heute? Verstehst du sie heute? Wenn du es nicht kennst, wenn wir nicht die Schrift kennen, dann sind wir sehr verletzbar oder verführbar, auf einem Weg zu gehen, der nicht richtig ist. Verwirrt zu sein, so wie die meisten, die die Heilige Schrift versuchen zu verstehen und dennoch nicht verstehen. So lasst uns ein paar Grundsätze zeigen, wie man die Schrift studieren muss, damit man sich nicht verirrt, damit man nicht in die Not kommt, dass man am Ende ein Durcheinander in seinem Geist hat, sondern eine Klarheit, die einem hilft, im Leben das Ganze umzusetzen. So lasst uns das auf die Tafel schreiben. So, das Studium der Schrift. Oder der Bibel. Der erste Punkt, den ich andeuten möchte, ist: Die Bibel wurde gemacht, damit mein Geist nachdenkt, aktiv wird Der Grundsatz ist der, dass Gottes Wort nicht ein, ich sage jetzt mal, erklärtes Wort ist, sondern ein Konzentrat. So versuche ich es bildlich darzustellen. So, die Bibel ist ein Konzentrat. Und dieses Konzentrat muss aufgelöst, muss mit Wasser vermengt werden. Ich muss es verdünnen sozusagen, um es zu verstehen. Das erfordert mein Nachdenken. Das erfordert die Aktivität meines Geistes. Er ist so wie der Magen. Der Magen muss aus dem, was wir essen, alles zersetzen. Dasselbe oder ähnlich ist es mit unserem Geist. Das Wort Gottes ist Futtermittel für ihn. Es ist etwas, was ihn zum Nachdenken bringt. Und es ist ein Konzentrat. Und dieses Konzentrat muss man auflösen, verdünnen. Das ist meine Aktivität. Und ich brauche dafür natürlich eine Fähigkeit. Und die Haltung, die ich brauche, damit mein Geist wirklich etwas erfassen kann und die Konzentrierung lösen kann, ist, ich brauche einen Lernenden, eine lernende Einstellung. Eine lernende Einstellung. Die meisten Menschen, wenn sie ein Buch lesen, dann lesen sie das und beurteilen es oder sie lassen sich von ihm berieseln. Die Einstellung bei der Bibel ist die, dass ich sage, okay, sie weiß es besser wie ich. Deshalb habe ich eine lernende Einstellung. Ich weiß, sie weiß es besser. Als ich. Ich brauche diese Einstellung, dass ich sage, okay, ich mag das Wort nicht verstehen, ich will es aber verstehen, ich weiß, das Wort weiß es besser wie ich. Auch hier ist die Einstellung der Sadduzäer, wenn wir da zurückgreifen, sie dachten, sie wissen besser, was das Wort sagt. Sie hatten aber dabei einen völligen Irrtum in ihrem Geist. So, ich muss aktiv werden. Es ist nicht ein vorgekautes Information. Ich muss einen lernenden Geist haben, damit ich sage, okay, ich will es verstehen. Ich brauche mein Lernen, um sie zu verstehen. Und dann muss ich Gott bitten, um Verständnis. Mein Gebet, wenn ich die Bibel lese, ist, Herr, mach es mir klar. Wie soll ich das verstehen? Was sagt dieses Wort aus? Und da brauche ich wiederum ein wenig Überlegung und Verstand, damit ich weiß, Worte verändern sich mit der Zeit. Aber der Inhalt verändert sich nicht dessen, was Gott vermittelt in der Schrift. Deshalb kann ich auch die Schrift nicht als wortwörtlich nehmen, sondern ich muss ihren Inhalt, die Information, die darin steckt, im Wort verstehen. Und dass sich Worte über die Zeit ändern, kann ich nicht eine Wortauslegung der Schrift vornehmen. Das ist eines der großen Dinge heute, man macht Wortstudien in der theologischen Welt. Aber Wortstudien aus dem Kontext herausgenommen verführen enorm zu einem Fehldenken, zu einer Fehlinterpretation. Deshalb lasst uns das wissen. Ich muss Gott bitten um Verständnis und Information, ist, was ich suche. Und nicht die Worte, welche sie transportieren. Deshalb ist die Heilige Schrift kein wortwörtlich eingegebenes Buch, sondern einen Inhalt hat sie, mit dem ich umgehen muss. Denn da muss ich mich ständig überprüfen, habe ich es richtig verstanden? Bin ich auf dem richtigen Weg, dass mein Verständnis der Schrift nicht fehlläuft? So, ich muss aktiv sein. Ich muss eine lernende Einstellung haben. Ich will wissen, was es sagt. Ich muss Gott bitten, dass sein Geist mich führt. Und er kann mich nur führen, wenn ich diese lernende Einstellung habe. Und ich muss mich nicht verführen lassen, auf Worte zu schauen, sondern ich muss den Inhalt, den das Wort vermittelt, verstehen. Deshalb hat Gott in der ganzen Heiligen Schrift nicht so sehr auf Worte gebaut, sondern er hat auf Bilder gebaut und er hat auf Vergleiche gebaut, so dass man nicht in die Gefahr kommt. Leider kommt der Mensch dennoch da hinein, dass man die Information missversteht. Deshalb erfordert das Studium der Schrift bei aller Bequemlichkeit, die der Mensch hat, Anstrengung. Und es ist nicht nur eine Anstrengung, eine Konkordanz zu nehmen und sie zu entwürfeln und, wie soll ich sagen, dieser Konkordanz so viel Glaubwürdigkeit zu schenken. Es geht nicht einmal darum, um Text und Text zu vergleichen, sondern es geht darum, es geht um eine Anstrengung in meinem Geist. Ich muss mich anstrengen persönlich, um Dinge mit meinem Geist und mit meinem Verstand zu begreifen. Das Zitieren und das Sammeln von Texten hat noch nichts bewirkt. Mein Geist muss sie verstehen. Ich muss mich anstrengen, Dinge zu verstehen. Wenn ich mich nicht anstrenge, die Dinge zu verstehen, werden sie mir nicht gegeben werden. So wie ich mich anstrenge, um zu arbeiten, um etwas zu essen, so muss ich mich anstrengen, zu denken, zu forschen, nicht unbedingt das Material zu sammeln. Das ist so heute als Forschungsidee. Nicht einmal das ist das, was uns wirklich weiterführt. Es ist natürlich nicht falsch, eine Materialsammlung zu haben und das Ganze zu sehen, was jeder Text in der Bibel über ein gewisses Thema schreibt. Aber da man sich da auf Worte konzentriert, ist es sehr Gefahr, dass ein Text, der benutzt nicht das Wort, sondern er hat einen Inhalt, der dieses Wort nicht benutzt, aber er trifft genau denselben Inhalt wie dort, wo das Wort vorkommt. So haben wir dort eine Not. Deshalb, Anstrengung bedeutet, ich muss die Sache für mich verstehen. Ja, Gott benutzt auch andere Menschen, um Verständnis zu vermitteln. Er benutzte den Philippus, um dem Äthiopier die Schrift zu erklären, Jesaja 53. Aber hatte der Äthiopier eine Wahl? Hat er sie verstanden, weil der Philippus ihm es gesagt hat? Oder hat er es verstanden, weil sein Verstand klar war und sagt, oh ja, das ist es. Das ist genau das, was ich verstanden habe, die Wahrheit über diesen Text ist. Und dann folgte die Handlung dass er sich sagt, jetzt taufe ich mich, weil ich möchte diesem Heiland, der gestorben ist für mich, ich möchte mich im Tod mit ihm vereinen und ein Leben nach der Auferstehung mit ihm leben. Gott spricht auch durch Lehrer, aber dadurch wird die Pflicht der Anstrengung dessen, der es hört, und es sich zu seinem Eigen zu machen, nicht weggenommen. So, ich möchte, dass wir diesen Grundsatz, bevor wir dieses Bibelstudium beginnen, verstehen. Wir werden uns um Dinge dieses großen Kampfes kümmern müssen, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wo man auch denkt, das Ganze ist ja aus dem Zusammenhang gerissen. Ist es nicht, wenn man einen Überblick hat? Ist es nicht, wenn man sich deutlich im Kompletten damit befasst hat und es versteht? Und man muss Dinge kombinieren. Man muss können, A und B zusammenzubringen und zu sehen, wie das ein AB ergibt. Sonst ist das nicht möglich. So ohne Verstand, ohne meinen Geist, ohne Anstrengung ist kein Bibelstudium wirklich etwas nutzbar. Aber strengen wir uns ein bisschen an. Geben wir uns Mühe, werden wir reichlich belohnt. Nicht nur, dass wir geistig wachsen, nicht nur, dass wir unseren Horizont erweitern, sondern wir werden in unserem Vertrauen zu Gott befestigt. Wir sehen, dass wir auf sein Wort hundertprozentig uns verlassen können. Und das ist es, wohin wir hinkommen wollen im Studium dieses Vierteljahres. So, lasst uns nun zum großen Kampf kommen. Wir haben in der Bibel das Bild, dass es einen Kampf gibt zwischen Gott und einem Widersacher. Und wir finden diesen Kampf von Anfang der Schrift. Die Schlange ist da, die Eva verführt, dann der Adam verführt. Wir finden, dass ein Kampf angesagt wird im 1. Mose 3,15 zwischen dem Samen der Frau und zwischen dem Samen der Schlange. Und wir sehen durch die ganze Heilige Schrift diesen Kampf. Und wir kommen dahin, dass wir auch ein Ende dieses Kampfes sehen. Und worum es letztendlich im Kampf geht. So, heute wollen wir uns in diesem ersten Studium damit befassen, wo der Kampf begann. Er begann vor unserer Zeit, er begann vor der Erschaffung der Welt, im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Woher wissen wir das? Nun, Gott hat in seiner Weisheit, indem er sprach durch die Propheten Jesaja und Hesekiel und in der Offenbarung, uns Hinweise gegeben zu diesem Kampf, der dort stattfand und wo letztendlich das Problem des Kampfes liegt. So lasst uns die paar Texte lesen, die wir haben, und schauen, was wir daraus begreifen und lernen können. Wir fangen an im Jesaja Kapitel 12. Jesaja Kapitel 14, meine ich, ab Vers 12. Damit wir auch dieses verstehen, hier wird von einem König gesprochen, von Babylon. Und Gott benutzt jetzt dieses Bild des Königs von Babylon, der damals der Weltherrscher war, um ein Bild zu geben über Luzifer, über die Schlange, der alte Drache, damit wir es verstehen, was mit ihm im Himmel passierte. Und hier ist ein Bild davon. Ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern? Wenn wir ein Studium machen über den Morgenstern, so sehen wir, dass das am Anfang der Schöpfung da war, als, wie es in Hiob steht, als die Sterne oder als die Engel sangen das Loblied. Wie bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern? Wie bist du zur Erde geschmettert, der du die Völker schlugst? Du hast in deinem Herzen gesagt, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich auf den Berg der Versammlung im äußersten Norden setzen. Ich will über die hohen Wolken fahren und wie der Allerhöchste sein. Ja, hinab ins Totenreich stürzt du zur tiefsten Grube und so weiter. So, wir finden, dass hier der Ansatz ist, dass der König zu Babel, dass der Irrtum im Herzen des Menschen und besonders in den Königen zum Vorschein kommt, ich bin Gott. Ich will höher sein als der Allerhöchste. Und in diesem Zusammenhang mit diesem Bild erklärt uns Gott und lässt uns Einblicken finden in das, was letztendlich im höchsten Cherub im Himmel passierte. Er war der Morgenstern und er ist vom Himmel gefallen. Warum? Weil er sich in seinem Herzen erhob und er wollte seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Es sind die Engel Gottes. Und er wollte auf dem Berg ziehen, er wollte der Höchste sein, der regiert und wie der Allerhöchste sein. Dasselbe finden wir beschrieben in dem Propheten Hesekiel. Und auch da findet sich derselbe Grundsatz der Interpretation, der Erklärung. Hier geht es um den König von Tyrus und Sidon. Und im Vers 2 steht es im Kapitel 28, du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus, so spricht der Herr, Herr, weil sich dein Herz erhebt und sagt, ich bin Gott. Ich sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer, obwohl du doch ein Mensch und nicht Gott bist. Und doch erhebt sich dein Herz, als wäre es das Herz eines Gottes. Da finden wir den Grundsatz des Kampfes, den Grundsatz des Irrtums, der wo entstand? Der entstand in Satan. Wir lesen ein bisschen weiter, wenn es hier ab Vers 12 kommt. Du Menschenkind, stimme eine Wehklage an über den König von Tyrus und sage zu ihm, so spricht der Herr, Herr, du Siegel der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du wurdest in Eden im Garten Gottes mit allerlei Edelsteinen geschmückt, mit Rubin, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Amethyst, Smaragd und Gold. Am Tage, als du geschaffen wurdest, waren bei dir deine Tamburine und Flöten bereit. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet und beschützt, und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, damit du unter den feurigen Steinen umhergingest. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis Schuld, Sünde an dir gefunden wurde, denn dein Inneres wurde mit Gewalt erfüllt. Durch die Menge deiner Handlungsbeziehungen und du hast dich verständigt, darum will ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und will dich schützenden Cherub aus den feurigen Steinen vertreiben. Und dein Herz erhob sich, weil du so schön bist und du hast deine Weisheit zugunsten deiner Pracht zerstört. Darum habe ich dich zu Boden geworfen und dich vor den Königen zu einem Schauspiel gemacht. Denn du hast dein Heiligtum entweiht durch deine große Schuld und deinen unrechten Handel, Darum will ich ein Feuer in deiner Mitte entfachen, das dich verzehren soll, und will dich auf der Erde vor den Augen aller Welt zu Asche machen. So, wir finden hier dieses Lied über den König von Tyros. Aber letztendlich sehen wir aus dem Zusammenhang des Textes, dass das nur ein Bild ist. So wie sich der König von Tyros erhob und sagte, ich bin Gott, genauso geschah es mit Luzifer im Himmel. Er, der geschaffen wurde und mit all diesen Edelsteinen, der unter den feurigen Steinen Gottes wandelte, im Angesichte Gottes, er erhob sich. Und er, in ihm wurde Schuld gefunden, Sünde gefunden, weil er dachte, ich werde mich hoch erhöhen, ich werde hoch sein, ich werde mich erhöhen über den Thron Gottes. Wir finden weitere Bibeltexte über diesen Kampf. Wir finden ihn in Offenbarung Kapitel 12. Da wird uns dargestellt, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Michael und dem Drachen. Und es steht hier ab Vers 8, ab Vers 7, und es hob sich ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, aber sie siegte nicht, und es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Wir sehen also, der Luzifer wurde zur Schlange. Er wurde zum Drachen. Er und seine Engel, er verführte dort ein Drittel der Engel im Himmel. Und er wurde letztendlich auf den Boden geworfen, auf diese Erde. Und wir sehen aber auch eine Zukunft, die uns hier beschrieben wird, die genauso ein Klagelied ist wie dort in den zwei Büchern, in Jesaja und in Hesekiel. Und wir finden hier in Offenbarung 20 dieses Bild: Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Offenbarung 20, Abvers 1. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und bahnt ihn für 1000 Jahre. Wir werden auch das in der Geschichte betrachten, wann oder wie das abläuft. Auf jeden Fall, nach den 1000 Jahren wird er freigegeben, steht hier in Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, um die Völker von den vier Enden der Erde zu verführen, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und wir lesen von Gog und Magog im Hesekiel. So müssen wir diese Dinge zusammenbringen. Unser Geist muss in der Lage sein, Dinge zu kombinieren und es auch in die richtige Zeit zu legen. Und sie zogen auf die breite Fläche der Erde herab, umringten die Lager der Heiligen und die geliebte Stadt, da fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Das heißt, sie werden zu Asche. Und es steht hier, dass und der Teufel, der sie verführte, wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden Tag und Nacht gequält, werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Das heißt, der Feuersee ist der, wo Gott sagt, hier wird alles zu Asche, hier wird alles verbrannt. Und dann ab Vers 1 in Kapitel 21 sehen wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. So, der große Kampf wird beendet und der Verführer, die Schlange, der Teufel wird nicht siegen in diesem Kampfe. Und wir stehen natürlich noch nicht am Ende. Aber die Heilige Schrift hat jetzt schon ein Trauerlied darauf eingestimmt. In Zeit des Propheten Jesaja, Hesekiel, in der Offenbarung, die dem Johannes gezeigt wurde. So, wir wissen, wohin das Ganze führt. Aber wie begann das Ganze? Und wir wollen ein wenig da hineinschauen und uns Gedanken machen, wie das Ganze begann. Wir können es nur ableiten, aber die Ableitung ist ja vorgegeben, dass wir es können, über das, was im Himmel war. Und ich möchte dazu natürlich die Tafel wieder benutzen, damit wir diesen Anfang, diese Krise, die im Himmel begann, in der Gegenwart Gottes auch verstehen. So, wir haben hier Gott. Und seine Engel. Man könnte sagen, es ist der Regierungsstab des Universums. Und da gab es den Cherub, wir haben es gelesen, den Engel. Er war unter den feurigen Steinen. Er war, wenn man so will, der Morgenstern. Das heißt, er war der erste Engel unter allen Engeln. Und wir haben Gott und seine Engel und wir wollen hier den Luzifer zunächst nehmen. Er, der Morgenstern. Oder Luzifer. So, er ist ein Engel. Als er geschaffen wurde, war er wunderschön. Er hatte alle seine Pracht. Und er wird beschrieben mit all diesen wunderschönen Steinen und mit Gold. Und er lebte in der Gegenwart Gottes. Hier so, wenn man so will, ist seine Schöpfung. Und der Luzifer lebt in der Gegenwart Gottes. Und in dieser Gegenwart Gottes ist er vollkommen. Ohne Tadel steht dort, ohne Sünde. Er ist, ja, ein wunderschönes Schöpfungswerk. Jetzt kommt etwas vor in Luzifer. Etwas beginnt in Luzifer zu keimen. Dieses, was anbeginnt zu keimen, ich versuche es so in Punkten darzustellen. Ja, da kommt etwas und wächst in ihm. Das, was dort wächst, ist eine gewisse Unzufriedenheit. Es ist Eifersucht auf Gott, auf den Sohn Gottes. Er möchte gleich sein wie Gott. Und seine Unzufriedenheit, seine Eifersucht führt dazu, dass er, obwohl er ein Geschöpf ist, dahin kommt und denkt, dass seine Weisheit, seine Pracht ihm selbst gehört. Ist mein Eigentum. Er, obwohl er alles geschenkt hat, obwohl er ein geschaffenes Wesen ist, entsteht in ihm diese Unzufriedenheit und dieser Irrtum, es ist mein Eigentum. Jetzt die Frage nach dem Warum. Warum entsteht in Luzifer die Unzufriedenheit, wo es doch keinen Grund gab? Das ist das, wo wir sagen müssen und wo wir auch erkennen müssen, auch wenn es uns nicht vielleicht befriedigt in unserer Neugier, dass wir es nicht wissen, warum. Es gibt keine Antwort nach dem Warum. Er hatte alles. Alle Bedürfnisse waren gestillt. Es gab keinen Grund, unzufrieden zu sein. Es gab keinen Grund, sich selbst erhöhen zu wollen. Es gab das alles nicht. So, das Warum ist unbegründet. Auch die Erklärung, dass es aufgrund eines freien Willens geschieht, ist nicht ausreichend. Sie begründet es nicht, weil Gott hat den Menschen nicht gemacht mit der Fähigkeit, das Falsche zu tun. Er hat auch nicht den Luzifer geschaffen mit der Fähigkeit, von ihm abzuirren. Einfach die Wahl zu haben, zu sagen, ich trenne mich von Gott. Das ist kein Bedürfnis. Gott hätte dann selbst die Sünde gemacht. Die Möglichkeit, den Weg falsch zu gehen. Wenn es einen Grund gegeben hätte für Luzifers Unzufriedenheit, für seinen Irrtum, dann wäre der Grund in Gott zu finden und in seiner Schöpfung. Aber die Bibel sagt deutlich, der Luzifer war vollkommen. Das Werk war absolut, wunderbar schön, bis zu dem Tag, wo in seinem Herzen die Sünde gefunden wurde. Bis in seinem Herzen das Übel begann. Davor gab es keinen Grund dafür. So, die Frage nach dem Warum ist unbegründet. Es liegt nicht daran, dass Gott dem Menschen die Freiheit gegeben hat. Die Freiheit ist Gottes Art. Die Liebe beinhaltet diese völlige Freiheit, von der wir gesprochen haben. Aber Luzifer, der anfängt mit der Unzufriedenheit, übertritt nicht zuerst das Problem der Freiheit, sondern er kommt in den Irrtum der Unabhängigkeit hinein. Er will aus einem abhängigen, geschaffenen Wesen ein unabhängiges werden. Und warum er das will, ist nicht begründbar. Warum ist unbegründet? Die Sünde ist ein Eindringling. Ein Eindringling, der nicht aufgrund einer Not oder einer Begründung entsteht. Deshalb bleibt es, der Eindringling bleibt ein Geheimnis. Und jeder, der es lüften will, muss sich in eine Not begeben. Er müsste hineinkommen und sagen, okay, dann war es Gott, der das Ganze gemacht hat. Aber wenn es Gott war, dann muss Gott auch böse sein. Dann muss Gott nicht nur gut sein. Und tatsächlich haben viele Menschen diese Idee. Aber deshalb gibt es ja auch jetzt diesen Kampf, in dem wir stehen, wo sich beweisen wird, ist Gott wirklich böse, hat er das Böse geschaffen oder nicht. Da er das Böse nicht geschaffen haben kann, weil er ist kein Geschöpf. Und wenn jemand kein Bedürfnis hat zu nichts, ja, kann er auch nicht verführt werden, so sagt es uns die Schrift in Jakobus. Wir wissen nicht, warum Luzifer auf den Irrtum kam, aber wir wissen ein wenig, wieso. Das heißt, wie konnte das so kommen? Nun, da Gott den Menschen gemacht hat und auch seine Engel, dass sie stetig wachsen, dass sie stetig nach höherem streben, es gibt in Gottes Schöpfung keinen Stillstand. Ihr seht es, wir können es ja heute hier betrachten. Alles wächst, alles geht zu mehr. Als Gott gesagt hatte, als er den Menschen geschaffen hat, sagte er, vermehrt euch. Aber es sollte auch nicht bleiben bei dem Vermehren, sondern es sollte ein Wachstum sein an Weisheit, an Erkenntnis über die ganzen ewigen Jahre hinaus. Der Geist des Menschen ist nicht gemacht, zu sagen, na, jetzt bin ich am Ziel angekommen. Nein, bei weitem nicht. So, deshalb auch Luzifer war nicht am Ziel angekommen in seiner Schöpfung. Er musste weiter wachsend lernen. Und in diesem Wachstumsprozess, in diesem Lernprozess, entsteht in ihm der Irrtum. Warum, wissen wir nicht. Aber er entsteht in ihm. Er will mehr, als er haben kann, wenn man so will. Er will also, sagen wir es, mein Eigentum, er will unabhängig werden. Und er durch das Werden der Unabhängigkeit von Gott, da nutzt er natürlich die Möglichkeit, die Gott hat, dass alle Wesen frei sind. Und bricht dadurch natürlich, wenn ich aus einem abhängigen Wesen unabhängig werden will, dann breche ich in das Gesetz hinein und dann komme ich irgendwann mal auch in den Konflikt mit der Freiheit. So wuchs in Luzifer die Idee, er könnte unabhängig werden, zu denken, all das, was er ist, kommt von ihm selbst. Das ist der Grundsatz der Unabhängigkeit des Geistes. Er will, er denkt, er ist Gott. Und als Gott ist man unabhängig. Als Geschöpf ist man nie unabhängig. Ist man immer abhängig. So, er will unabhängig werden. Und jetzt in diesem Wandel, der zunächst ja nicht aussieht wie etwas Böses, der Irrtum entstand in Luzifer, wenn ich mir das so richtig vorstelle, nicht so, dass er im Sinne etwas Böses wollte. Er wollte ja nur auf dem Weg zum Guten höher werden. Aber er sah nicht, dass er die Grenze der Unabhängigkeit übersteigen wollte. Die ja nicht geht zu übersteigen, ganz egal, was du tust. Wenn du ein abhängiges Wesen bist, du kannst nie unabhängig werden von den Bedürfnissen deines Lebens. So, das ist absurd, das zu denken. So, sein Irrtum wächst. Und Gott kommt und sagt, Luzifer, du verirrst dich. Ja, Gott erklärt dem Luzifer, wo die Not ist. Und wir haben das beschrieben in den Büchern der Patriarchen und Propheten im ersten Kapitel, aber auch in dem 41. Kapitel des großen Kampfes. Und es ist nachvollziehbar, dass Gott so mit Luzifer umgegangen ist, weil es aus der Heiligen Schrift der Grundsatz Gottes ist, dass er an den Verstand des Menschen appelliert. Und so appelliert er auch an den Irrtum des Luzifer. Und der Luzifer wird erklärt, dass er auf einem falschen Weg ist. Aber er denkt, nein, er ist richtig. So gibt er die Warnung Gottes weg. Und in ihm wächst natürlich der Irrtum. Und Gott kommt erneut und sagt, Luzifer, du bist in einer Gefahr, dich selbst zu zerstören. Und hier, wo er fast völlig vom Irrtum eingenommen wird, erkennt Luzifer, dass er falsch ist. Gott erklärt ihm und sagt, schau, was du tust, ist unmöglich. Er kann natürlich, Luzifer kann nicht berechnen, was das für Folgen hat. Das dafür ist er als Geschöpf nicht in der Lage, nach vorne zu schauen. Er kann aber verstehen, dass das, was er tut, nicht geht. Dass ihn das kaputt machen wird. Aber der Luzifer, obwohl er versteht, dass er falsch ist, und das ist wiederum, ich sage hier, ist letztendlich das große Geheimnis der Sünde. Obwohl er versteht, er ist falsch, weil nehme an, er entstand der Irrtum aufgrund dieses Weges, weil Gott wollte, dass wir uns immer weiter lernen, immer größere Erkenntnis haben. Und der Luzifer war auf diesem Weg nach größerer Erkenntnis. Er war auf dem Weg. Er sah nicht, dass er in einem Irrtum war. Er wollte nicht wirklich mehr Erkenntnis. Er wollte Unabhängigkeit. Und er merkte nicht den Weg, den er ging. Aber jetzt erkennt er und er sieht, aha, in meinem Willen, das Höhere zu erstreben, wie ich gemacht wurde, von Gottes zu erstreben, komme ich jetzt in einen Bereich, wo ich letztendlich die Unabhängigkeit erstrebe, die ja gar nicht geht. Weil das kann ich nicht. Ich kann aus mir nichts tun. Ich habe nichts, was mein Eigentum ist. Ich bin ja nur ein Geschöpf. Und so erkennt er hier, dass er falsch ist. Und hier ist letztendlich der Fall, wenn man so will, des Luzifer. Weil hier, wo er erkennt, ja, ich bin falsch, dass er jetzt trotzdem weitergeht, das ist Irrsinn. Das ist die Unerklärbarkeit der Sünde. Weil hätte er jetzt an diesem Moment anerkannt und gesagt, oh mei, im Streben nach dem Guten habe ich mich verirrt in einen Weg, der falsch ist, dann hätte Luzifer von hier weiter gelebt, ich weiß ja nicht, ich kann es nicht malen, aber das Ganze wäre verschwunden und er wäre vollkommen weitergegangen. Sein Weg, seine Karriere, nichts hätte sich geändert, er wäre als der Cherub, als der Morgenstern für immer bestanden. Weil, dass der Irrtum entstand, wurde nicht einmal als ihm als falsch angerechnet. Aber jetzt ist es da und er sieht ihn. Gott überzeugt ihn, dass er falsch ist. Und er trifft die Wahl, weiterzumachen. Und an diesem hier, wo er die Wahl trifft, weiterzumachen, an diesem Punkt, an diesem Punkt beginnt die Sünde. Das heißt, an diesem Punkt beginnt das, was Gott in ihm findet, was irrational ist, was nicht erklärbar ist. Wenn du weißt, was richtig ist, wenn du erkannt hast, dass dein Geist sich verirrt hat, ja, er wollte sich ja nicht verirren, aber du bist jetzt auf diesen Irrtum gekommen und jetzt wählst du, den Irrtum zu behalten. Da kommt die Schuld. Das ist nicht begründet. Das geht gegen den Verstand. Das geht gegen seine hohe Weisheit. Er war so weise. Das hätte er doch begriffen. Und er hat es auch begriffen. Hier ist der Standpunkt, wo er unerreichbar wird für Gott. hier kann Gott ihm nicht mehr helfen. Hier ist der Irrtum in ihm gewachsen. Ja, er hat ihn gefördert. Er hat nicht angehört auf Gott, als er ihn darüber informierte und sagte, schau mal, der Weg ist, du verirrst dich hier. Er hat, auch als er erkannt hat, dass er falsch ist, das ist nicht begründbar, dass jemand, wenn er erkennt, dass er falsch ist, wenn sein Verstand ihm deutlich sagt, das ist nicht richtig, und dann will er dennoch das Falsche tun, das ist Irrationalität, das ist etwas, was nicht begründbar ist. Und hier beginnt der Konflikt. Aber hier beginnt die Unfähigkeit Gottes, wenn man so will, nicht, dass er unfähig ist, aber die Unfähigkeit Gottes, zum Herzen des Luzifers zuzugreifen. Er hat sich verärgert und er wird nun zum Feinde Gottes. Er wird zum Drachen, zur alten Schlange. Weil Gott kann ihm hier nicht mehr helfen. Dort, wo Irrationalität Fuß fasst, da kann man dem Verstand, dem Wesen nichts mehr tun. Und so ist Luzifer das Beispiel eines irrationalen Vorgangs, der nicht erklärbar ist, dass dann, wenn man es dir sagt, wenn du erkennst, es dennoch weitergehst, dann ist das absurd. So, was passierte? Er war ja der Leiter der Engel. Was passierte mit den Engeln im Himmel? Und ich male jetzt hier mal die Engel an. Und die Engel gehen dadurch, dass Luzifer sie sozusagen Anstoß. Sie waren hier auch Geschöpfe, sie waren vollkommen, ohne Tadel. Das ist Luzifer und das sind die Engel. Die Engel. Und sie sind auch geschaffen. Und Luzifer, sie werden von dem, was in Luzifer vorgeht, auch mitgenommen. Und die einen bekommen was mit, auch in ihnen beginnt sozusagen ja, danach die Möglichkeit des Irrtums. Und sie werden von diesem Irrtum mit eingenommen. Auch auf sie kommt Gott zu. Auch sie bekommen die Erklärung, wo das hingeht. Und auch sie haben die Wahl, in dem Sinne, den Irrtum abzulegen oder nicht. Und von allen Engeln, ich will es jetzt mal so, das ist meine Erklärung, das sind alle Engel und etwa ein Drittel hat sich vom Irrtum nicht beeindrucken lassen. Das heißt, sie sind vollkommen. Bei ihnen ist eine Not nie entstanden. Sie sind immer klar geblieben. Von diesen anderen zwei Drittel dort setzen sie sich mit der Sache auseinander und in einem Drittel, und ich trenne sie jetzt hier, ein Drittel wird vom Irrtum eingenommen, trotz der Warnung Gottes werden sie Nachfolger des Bösen. Und die hier werden frei, weil sie nehmen und sehen, dass das nicht richtig ist. Das heißt, wir sehen, das ist eine Auseinandersetzung. Allein sich auseinanderzusetzen bedeutet noch nicht die Sünde. Dass sie, wie sie eindringen, ist auch klar, wieso es da entstand, aber sie entstanden in Luzifer. Der Luzifer feuerte sozusagen die anderen an, aber sie hatten alle dann eine Wahl. Und als ihnen der Irrtum bewusst wurde, hier kommt ja Gott und erklärt ihnen den Irrtum, wohin das Ganze läuft. Und dann ist es erstaunlich und wiederum unerklärbar, wie manche Engel trotz der Erkenntnis dem Irrtum bleiben. Und es ist erklärbar, wieso trotz der Erkenntnis die anderen sagen, ah, wir sind falsch, wir wollen das korrigieren. So haben die keinen Anteil, obwohl sie mit gedacht haben, obwohl sie mit in diesem Geist aufgenommen worden sind, aber sie wurden nicht, sie sind aus dem Irrtum ausgestiegen. Und als sich diese zwei Gruppen gebildet haben im Himmel, da entstand ein Kampf. Und dieser Kampf hat dazu geführt, dass der Satan und seine Engel, er hat ja mit seinem Schwanz ein Drittel der Engel nach sich gezogen, das wissen wir in Offenbarung 12. Und das ist die Verführung, das ist der Irrtum. Sie folgen ihm nach. Und so gibt es eine Spaltung im Himmel am Regierungsstabe Gottes. Und sicherlich nun, dass Satan und seine Engel, nachdem der Prozess, wie lange das ging, weiß keiner, nachdem der Prozess abgeschlossen war und sie sich entschieden haben, endgültig, hat Gott natürlich eine Trennung vollzogen. Diese Trennung war deshalb da, damit, aber die Trennung hat nicht einen Tod herbeigeführt. Obwohl Luzifer und seine Engel die Grenze des Zurücks verlassen haben, weil es gibt nur ein Zurück, solange noch die Fähigkeit besteht, darauf einzugehen, auf die Wahrheit und den Irrtum zu eliminieren. Aber wenn der Irrtum so in einem zustande kommt, dass man ihn wählt, obwohl man erkannt hat, es ist falsch, dann kann Gott den Menschen nicht mehr, oder den Menschen, aber auch den Engeln nicht mehr helfen, weil der Mensch wurde ja etwas niedriger als die Engel geschaffen, wenn wir die Bibel ansehen, aber mit derselben Fähigkeit zu denken, zu analysieren, zu bewerten. Und wenn also das nicht mehr möglich ist, dann ist ein Mensch nicht mehr oder auch ein denkendes Wesen nicht mehr rekuperabel. Und so war es mit Luzifer und mit seinen Engeln. Sie sind irrekuperabel. Gott strengt sich nicht mehr an, ihnen zu helfen, weil sie haben sich gefestigt in ihrem Irrtum. Und er macht eine Trennung, aber er lässt sie alle am Leben, um in dieser ganzen Auseinandersetzung, da das ja in seiner Gegenwart, vor seinem Thron passierte, und Gott ist kein Geheimnistuer, alles ist offen in seinem Reich, es gibt nichts Geheimes, so hat sich das überall ausgebreitet und jeder wusste, aha, da gibt es eine Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung hat Gott in seinem Handeln, und wir werden es anerkennen am Ende als ein weises Handeln, so entschlossen, dass er den Satan und seine Engel am Leben lässt, um in der Zeit jedem zu beweisen, wohin letztendlich der Irrtum führt. Denn weder Satan damals noch seine Engel abschätzen konnten, Aber sie konnten so viel abschätzen, sie konnten so viel wissen. Aha, ich bin falsch. Gehe ich nach der Wahrheit oder gehe ich nach dem Irrtum? Und hier ist die Sünde nicht erklärbar. An dieser Stelle wollen wir dann im nächsten Studium weitermachen. Wir wollen sehen, wie dieser Kampf sich dann auf den Menschen, wie er auf den Menschen übergekommen ist und wieso der Mensch heute noch in diesem Prozess ist, bevor die meisten Menschen, sage ich jetzt mal, bevor die endgültige Wahl getroffen wird, bevor man das Irrationale wählt, bevor man überzeugt ist, das ist richtig und man macht das Falsche. In diesem Prozess müssen wir verstehen, wo wir ankommen. Wir sind hier, wo wir noch wählen können. Und wir werden das in den nächsten Stunden, in diesem großen Kampf, den die Bibel schildert, studieren, vertiefen und sehen, wo stehen wir persönlich. Lassen wir uns was sagen? Sind wir Lernende? Wollen wir aus dem Irrtum heraus? Oder wollen wir im Irrtum bleiben? Nur der, der bleibt im Irrtum, versiegelt sein Schicksal. Der aus dem Irrtum durch Gottes Gnade rauskommt, der wird frei. Und da wir mit diesem Irrtum geboren sind als Menschen, wir hatten ja keine Wahl, wir kommen auf die Welt mit dem Irrtum, wir werden das morgen in der nächsten Stunde sehen, so werden wir schauen, wie kommen wir aus diesem angeborenen Irrtum, in dem wir stehen, heraus und werden völlig freie neue Wesen, die nach dem Verstand gehen, nach der Liebe Gottes trachten, die nicht in der Irrationalität bleiben, sondern freie Wesen werden und anerkennen, sie sind nicht unabhängig, sondern abhängig von ihrem Schöpfer. Ich freue mich auf dieses Studium und ich hoffe, es wird ein bereicherndes. Amen.